Wir bauen noch ein bisschen wie in der Steinzeit und da liegt ein Riesenbedarf, dass wir die Bauindustrie komplett umkrempeln.
Ja, wir wissen ja schon, dass das Thema Transformation jetzt nicht so sexy ist. Und das ist natürlich auch immer wieder ein Dialog, den wir dazu anstreben. Wir haben auch am Kanzleramt angesiedelt, die Allianz für Transformation, wo wir uns mit diesen Fragen auseinandersetzen.
Wissenschaft und Politik im Gespräch. Ein Podcast vom RIFS, Research Institute for Sustainability in Potsdam. In Kooperation mit dem Centre Marc Bloch und mit dem Programm Factory Viscom.
Wir befinden uns im Futuro, ein Rundhaus mit ovalen Fenstern, bisschen wie ein UFO ist das, gebaut von dem finnischen Architekten Matti Suurinen Ende der 1960er Jahre. Dieses ist das 13. Exemplar und diente in der DDR als Beschallungsstudio im Vergnügungspark Plenterwald. Jetzt ist es zu einem UFO-Hausboot umgewandelt worden und hat für uns im Spreepark angelegt. Wir dürfen hier unseren Podcast Wissenschaft und Politik im Gespräch aufnehmen. Ich bin Julia Fissmann, also sozusagen Captain Uhura, und mit an Bord unsere Gäste Elisabeth Kaiser, parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Sie kommen aus Gera. Dort sind Sie amtierende Vorsitzende des SPD-Kreisverbandes. Herzlich willkommen hier im Futuro.
Dankeschön.
Und der zweite Gast ist Eike Roswag-Klinge, Professor für konstruktives Design und klimaadaptive Architektur am Natural Building Lab der Technischen Universität Berlin, ein Labor für natürliches Bauen. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie auch mit hier sind im Futuro.
Hallo.
Frau Kaiser, dieses UFO-Hausboot, das ist ja schon ziemlich besonders, besteht fast nur aus Kunststoff, so aus glasfaserverstärkten Polyester, hat so einen Durchmesser von 8 Metern und da hat ja so eine ganz besondere Atmosphäre. An was erinnert Sie dieses UFO-Hausboot?
So viele Erinnerungen habe ich jetzt gar nicht an so eine Art von Objekt sozusagen, in dem wir uns gerade befinden. Das ist schon was ganz Besonderes, aber es hat natürlich den Charme seiner Zeit und das spürt man hier schon. Es hat eher so einen Charakter für mich als wirklich Event-Location und was ganz Besonderes.
Herr Roswag-Klinge, das Futuro ist ja schon sehr auffällig. Ein auffälliges Bauwerk ist von einem Team, nennen sich Futuro 13, eben genau wie dieses UFO-Haus hier, restauriert worden und eigentlich vor dem Verfall gerettet worden. Wie nachhaltig ist es denn, so ein UFO-Haus zu sanieren? Ich habe es gerade erwähnt, es ist aus Polyester.
Ja, es ist halt ein Material seiner Zeit und einer Epoche. Und trotz alledem ist es eine Ikone und eine wichtige Architektur. Und wir sind sehr froh, dass die hier in Berlin steht, würde man bei einem Haus sagen, oder auch schwimmt. Von daher macht es natürlich Sinn, sie zu sanieren und zu erhalten.
Und erzählt ja auch ein bisschen eine Geschichte und Geschichten. Das ist, glaube ich, auch das Wichtige an so einem Gebäude. Und deswegen habe ich auch so nach Erinnerungen gefragt. Der eine oder andere kennt es eben wahrscheinlich noch als Artefakt aus diesem Vergnügungspark. Wir wollen heute über Bauen und nachhaltiges Bauen sprechen. Frau Kaiser, Gebäude haben einen wesentlichen Anteil am Gesamtenergiebedarf und an den Treibhausgasemissionen. Deshalb liegt der Schwerpunkt deutscher Klimaschutzpolitik im Gebäudesektor. Wie schlau ist es dann, dass sich die Bundesregierung beim Klimaschutzgesetz von den Sektorenzielen jetzt gerade verabschiedet hat?
Ja, also natürlich sind wir sehr daran interessiert, dass wir die Ziele, die wir uns gesetzt haben, bis 2045 treibhausgasneutral zu sein, einhalten. Und da spielt der Gebäudesektor in der Tat eine essentielle Rolle. Und was wir aber sehen bisher mit dem Quellenprinzip, also welche Verursacher gibt es eigentlich, wo kann man CO2 einsparen, dass das bis jetzt nicht auf den Gebäudesektor so gut eingezahlt hat. Wenn wir zum Beispiel sehen, dass PV-Anlagen, also gerade auch die Wärmeversorgung im Gebäude, überhaupt nicht auf die Treibhausgasbilanzierung der Gebäude einzahlt, dann ist das problematisch. Und ich glaube schon, dass es gut ist, wenn man das sektorübergreifend betrachtet und ein Gesamtziel im Auge behält, aber eben auch immer schaut, was müssen wir tun mit Prognosen, in welchem Bereich, um den Klimazielen näher zu kommen. Also wenn wir zum Beispiel sehen, mit den Prognosen, die wir haben, dann ist es schwer, unsere Treibhausgasziele einzuhalten, aber das liegt nicht an der Energiesektor oder Industriesektor oder Gebäudesektor, sondern vielmehr am Verkehrssektor. Und das wissen wir natürlich und müssen trotzdem gucken, wie wir danach steuern können.
Der Expertenrat für Klimafragen kritisiert allerdings, dass gerade im Gebäudebereich eine Lücke bis 2030 bleibe von insgesamt 35 Millionen Tonnen CO2. CO2-Äquivalenten, die dann insgesamt eben eingespart werden müssten, um klimaneutral zu sein. Also insofern, das ist ja dann doch kein so kleiner Bereich, auch wenn es eben im Verkehrssektor vielleicht noch mehr ist. Warum hören Sie da nicht so richtig auf Ihre eigenen Experten?
Doch, das tun wir ja schon. Wir schauen ja auch, wo können wir eigentlich Emissionen reduzieren. Da ist das Stichwort auch Lebenszyklusbetrachtung. Also gerade auch, wo entstehen Treibhausgasemissionen? Das beginnt bei den Lieferketten, das beginnt bei den Bauprodukten, bei den Baustoffen, dann beim natürlich Bauverfahren selber, beim Betrieb des Gebäudes, aber eben auch bei der Rückführung oder Abriss eines Gebäudes, was ja teilweise dann auch nötig sein wird. Das müssen wir alles insgesamt in den Blick nehmen. Und was da essentiell ist, wenn wir darüber sprechen, erreichen wir unsere Ziele oder nicht, das ist vor allen Dingen eine gute Datengrundlage. Und die fehlt einfach flächendeckend. Da müssen wir besser werden, um das eben auch konkreter zu bilanzieren, um dann auch bessere Aussagen treffen zu können. Zum einen, wie weit erreichen wir unsere Klimaziele? Und zum anderen, was müssen wir eigentlich konkret an welcher Stelle noch verbessern?
Herr Rosfer-Klinge, also die Sektorenziele sind aufgehoben, die Gesamtbilanz zählt. Was halten Sie davon als Experte für nachhaltiges Bauen, also dass der Gebäudesektor sich da verabschieden darf sozusagen von den Sektorenzielen?
Ja, wir kriegen ja ein bisschen Dynamik rein oder Möglichkeit zu reagieren, wenn ein Sektor etwas besser ist, wie jetzt gerade durch die schwächelnde Industrie, die sehr stark in Emissionen runtergeht, weil sie nicht so viel produziert. Das befreit uns aber nicht davon, das Bauen zu entschlacken. Das heißt, wir müssen mit einer Riesengeschwindigkeit reingehen. Also wir werden, der Bausektor ist einer der problematischsten Sektoren. Das heißt, wir müssen vor allen Dingen in den Gebäudebestand gehen. Das wesentliche Problem liegt in dem Energieverbrauch im Betrieb erstmal. Und da müssen wir die Sanierungsrate verdreifachen. Also wir müssen vielleicht gar nicht mehr neu bauen, aber vor allen Dingen in die Renovierung reingehen und das Umbauen, Transformieren von Städten gehen. Und da muss der Energiebedarf von Städten massiv gesenkt werden. Und das muss jetzt mit hoher Geschwindigkeit getan werden.
Kommen wir gleich nochmal zu dem Energiebedarf. Sie haben es aber gerade angesprochen, wir müssen Wohnungen bauen. Bauministerin Clara Geiwitz hatte versprochen, 400.000 Wohnungen pro Jahr zu bauen. Das Ziel ist verfehlt. Woran liegt das und was muss passieren, damit das Versprechen sozusagen eingehalten werden kann?
Ja, also diese Zahl ist ja nicht irgendwie aus der Luft gegriffen, sondern entspricht natürlich Bedarfen, die auch wissenschaftlich erhoben wurden. Mittlerweile gehen wir sogar von mehr Wohnraum aus, der gebraucht wird, gerade in Wachstumsregionen, in Großstädten. Und wir sehen ja selbst in der Vergangenheit, als die Rahmenbedingungen noch einiges besser waren, gerade auch vor Corona und vor dem unsäglichen Krieg, Angriffskrieg auf die Ukraine mit all seinen Konsequenzen, dass auch da nur die Kapazitäten ausgereicht haben, um ungefähr 300.000 Wohnungen zu bauen. Die Ziele waren höher und deswegen haben wir ja auch einiges gemacht, um das Bauen zu beschleunigen und besser zu machen, also auch Investitionen anzureizen. Das ist in der aktuellen Marktlage durch eben Baustoffsteigerung, Preissteigerungen, durch Lieferengpässe und dadurch gestiegene Kosten, durch Energiekosten, Inflation, all die Themen kennen wir ja, nicht einfacher geworden. Trotzdem ist es wichtig, diese Maßnahmen zu ergreifen. Wir haben ein Bündnis bezahlbarer Wohnraum, wo es darum geht, zum einen, wie können wir mehr Wohnraum schaffen, aber auch solchen, der bezahlbar ist. Und diese Maßnahmen sind in der Umsetzung teilweise auch schon umgesetzt. Und wichtig ist eben, wie gesagt, die Bauvorhaben anzukurbeln und gleichzeitig aber auch darauf zu achten, das ist auch Bestandteil des Bündnisses, wie bauen wir eigentlich? Bauen wir einfacher? Wie können wir schneller bauen? Effektiver bauen? Aber wie können wir auch die Nachhaltigkeit dabei im Blick behalten?
Laut Deutschem Mieterbund fehlen aktuell sogar 700.000 Wohnungen, habe ich gelesen. Das ist wohl der größte Wohnungsmangel seit 20 Jahren. Herr Rosfer-Klinge, angesichts dieses Wohnungsmangels, wie kann dann nachhaltiges, sozial gerechtes Bauen und Wohnen gewährleistet werden?
Ja, wir sehen das Bauen erstmal als den größten Feind des Klimas an, insbesondere Zement und Stahl. Also wir dürfen gar nicht mehr neu bauen. Das wäre unsere wissenschaftliche Position. Also wir zerstören den Planeten weiter mit einem Problem, was natürlich dramatisch ist in den Geballungsräumen. Wir haben aber im Vergleich dazu auch sehr viel Leerstand in den nicht so dichten Räumen und in den ländlichen Räumen. Das heißt, wir müssen sicherlich über Strukturförderung in den ländlichen Regionen nachdenken und Menschen dort wieder hin zurückholen. Das ist auch, wenn man so die größten Großstädte wie Berlin anguckt, gibt es einen Trend, der dahin geht. Und andererseits konsumieren wir zu viel Fläche. Also wir haben im Mittel fast 50 Quadratmeter pro Kopf, die wir zum Wohnraum nutzen. Und das Umweltbundesamt sagt, und das würden wir sehr unterstreichen, wir müssen eigentlich auf 40 Quadratmeter pro Kopf runter, um die großen Klimaziele und den Planeten zu erhalten. Das heißt, wir hätten, wenn wir das machen, wir haben keine wesentlichen Bevölkerungswachstume mehr. Das heißt, theoretisch, wenn wir dieses Ziel 40 Quadratmeter pro Kopf erreichen bis 2050, hätten wir einen theoretischen Leerstand von Gebäuden von 20% in Deutschland. Und das ist natürlich eine dramatische Zahl der Wissenschaft, auf die Politik wahrscheinlich schwer reagieren kann. Aber ich glaube, wir müssen umverteilen und wir müssen vor allen Dingen in den Städten ein bisschen nachsteuern, aber vor allen Dingen die Flächen effizienter nutzen, die wir haben. Leerstehende Hotels umbauen, leerstehende Bürogebäude umbauen, also die Infrastrukturen einfach nutzen, die da sind. Das ist ein bisschen lästiger, aber das ist das Potenzial, was wir haben.
Das hört sich nach einer sehr unbequemen Wahrheit an, wenn man das den Bürgerinnen und Bürgern klar machen muss, dass eigentlich der Wohnraum reduziert werden müsste, um die Klimaziele zu erreichen. Wie können Sie das machen?
Wenn man solche Zahlen hört, dann ist es ja vor allen Dingen auch ein Durchschnitt. Und es geht ja darum, dass wir Wohnraum haben, der eben sehr groß ist und von wenigen Personen benutzt wird. Und wir sehen das gerade auch in den Städten, dass auch natürlich ältere Leute immer noch in großen Wohnungen leben. Aber es ist eben nicht viel günstiger für viele Ältere, in kleinere Wohnungen umzuziehen, gerade altersgerechten, barrierearmen Wohnraum zu finden. Und auch, es gibt natürlich Initiativen, die sich um Wohnungstausch bemühen. Aber das ist ja schleppend, zumal gerade in den Wachstumsregionen die Nachfrage von Familien nach größeren Wohnraum größer ist als die Nachfrage von alleinstehenden oder älteren Personen nach kleinem Wohnraum. Das passt da nicht immer ganz so zusammen. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass wenn wir auch Neubau fördern, dass wir mehr darauf achten sollten, dass es eben Wohnraum ist, der ausreichend ist, aber nicht überdimensioniert. Bezahlbar heißt eben auch keine großen Luxuswohnungen zu fördern, sondern eher wirklich auch den Wohnbedarf abzudecken, so wie es eben auch angemessen ist. Und letztendlich geht es schon auch darum, das wurde ja auch angesprochen, dass wir gucken, wo können wir eigentlich in eher strukturschwereren Regionen, wo man eben diesen Leerstand vorfindet, wie können wir die eigentlich aktivieren? Was braucht es eigentlich für gesamtpolitische Maßnahmen über die Ressorts hinweg, um solche Regionen wieder zu ertüchtigen, sozusagen Entwicklung voranzutreiben, Zuzug zu ermöglichen und Wohnraum wieder zu aktivieren, der jetzt leer steht, um so auch ein Stück weit die Spannungen aus den großen Metropolen rauszunehmen. Das wird uns natürlich jetzt nicht, das ist nicht die Lösung des Problems in den Metropolen, aber es kann dazu beitragen. Eine gute Stadt-Umland-Beziehung auch. Mobilität ist da noch, spielt da eine Rolle. Aber eben auch, wie man das vor Ort gestaltet. Und wir haben auch Programme, die wir jetzt starten, neu starten. Das nennt sich zum Beispiel Jung kauft alt, wo wir eben auch jungen Menschen auch ermöglichen wollen, in den Bestand zu gehen. Und das Thema ist, das machen ja schon einige. Das Problem fängt dann an, wenn man dann saniert. Weil da kommen dann so einige Überraschungen auf einige Menschen zu. Gerade junge Menschen ist es schwierig, das zu finanzieren. Und das wollen wir unterstützen, finanzieller Art. Das ist ein Beitrag, aber auch da, was genannt wurde, ganz, ganz wichtig, Gewerbeimmobilien. Gerade da, wo Parkhäuser nicht mehr genutzt werden oder auch Unternehmen, die mehr mit Homeoffice arbeiten, sagen, wir brauchen die Büroflächen eigentlich nicht mehr in bestimmten Regionen in der Stadt. Diese Gebäude umzubauen zu Wohnraum, das umzunutzen, das ist schon auch relevant, dass wir nicht immer mehr Fläche versiegeln, wenn wir im neuen Wohnraum sprechen, sondern eben auch das nutzen, was da ist.
Jung kauft alt, hört sich gut an. Sanieren statt abreißen und neu bauen. Ist das genau die Linie, die Sie vielleicht auch vorschlagen würden als Wissenschaftler?
Genau, das ist ein super gutes Programm. Also es leben in den Einfamilienhäusern, die Ältere, also über 70 plus, hat man im Mittel so 80 Quadratmeter pro Kopf. Wenn dann ein Paar wohnt, dann können die wunderbar Flächen teilen und es ist ein super Programm, da quasi auch so einen Generationenvertrag zu machen oder solche Häuser vielleicht mal. Es gibt einzelne Städte, die anfangen, Einfamilienhäuser aufzukaufen, zu Genossenschaften zusammenzuschmieden, um dann da zu verdichten. Solche Programme sind super.
Das heißt, man kauft sich quasi in eine Wohnung als junger Mensch oder junge Familie ein und dann hat man eine neue Kommune.
Genau, das wäre so eine Vorstellung, dass man halt aber auch neue Verwandtschaften bildet, ne? Und alte Menschen sind oft sehr einsam in diesen Gebieten und da braucht es dringend junge Menschen. Und ich glaube, wenn das sich ein bisschen rumspricht, wird das und Leute merken, dass sie sich da quasi auch ein bisschen aus dieser Falle befreien können, dann wird es da sicherlich sehr viele Leute geben, die darauf aufspringen.
Sie sprechen von Falle, weil diese jungen Menschen ja auch irgendwann mal alt werden und wenn sie dann in ihrem eigenen Häuschen sitzen, genau das gleiche Problem haben werden.
Ja, das ist, man hat ja das Einfamilienhausmodell, lebt von diesem Glück der Kleinfamilie, das währt ungefähr 10 bis 12 Jahre, wenn man das so sehen will, und dann der Rest des Lebens wird dann in Einsamkeit gelebt, im schlimmsten Falle, und je älter man wird, und das ist, glaube ich, das Problem.
Halten Sie, Frau Kaiser, dann die Eigenheimzulage für ein sinnvolles Instrument?
Ja, ich denke schon, Menschen, die sich ein Eigenheim wünschen, diesen Wunsch erfüllen wollen, sollen es auch weiterhin tun können. Es ist, glaube ich, aber schon immer wichtig, auch darauf hinzuweisen oder auch darauf aufmerksam zu machen, welchen Mehrwert es auch hat, wie gesagt, in Gemeinschaft zu sein. Gerade Genossenschaften bieten ja auch diese Grundlage und da gibt es jetzt gerade auch, wir haben auch da ein Förderprogramm, gerade wenn sich neue Genossenschaften gründen wollen, das zu unterstützen, weil dann ist auch in so einer genossenschaftlichen Projekten oftmals die Wohnraumnutzung einfacher zu oder besser zu organisieren. Also dass dann eben auch organisiert wird, dass man im Quartier wohnen bleiben kann, was man kennt, aber eben eine angemessene Wohnung bekommt. Da ist die Unterstützung gegenseitig sehr groß. Also ich glaube, das macht schon Sinn, solche Projekte weiter zu verfolgen.
Wir können ja
gerne. Ich finde das sehr, sehr kritisch und ich fand auch gut, dass es die erstmal bei der aktuellen Bundesregierung nicht mehr auf der Uhr stand und dann doch wieder kam, die Eigenheimzulage. Ich glaube, man muss sowas an den Bestand koppeln, weil dann fördert man, dass die Leute stärker im Bestand investieren. Wir müssen den Neubau ausschleusen. Das findet die Industrie nicht gut, aber das ist das Klimaproblem Nummer eins. Wir müssen in den Bestand rein und das Förderung halt in die Richtung schieben.
Wie realistisch ist diese Forderung jetzt auch und diese Idee, dass man eigentlich nicht mehr neu baut, sondern nur noch saniert?
Also zu dem Punkt, der gerade genannt wurde, kann ich natürlich sagen, also wünschenswert ist das natürlich. Aber letztendlich muss es gesellschaftlich auch angenommen werden und nur dann kann es funktionieren. Aber deswegen ist es schon gut, wenn man die Anreize setzt, da haben Sie recht, dass das unterstützt wird. Und grundsätzlich sehen wir schon auch in der Bauindustrie, dass leider dieses Abriss, Neubau, Abriss, also dieser Kreislauf immer weitergeht und wir müssen wirklich dahin kommen, den Bestand wieder in den Blick zu nehmen und auch Forderungen finde ich auch interessant, wenn man abreißt, vorher zu prüfen, war das überhaupt notwendig? Also kann man den Bestand auch sonst erhalten? Weil wir haben auch im Baukulturbericht in dem letzten, der uns vorliegt zum Thema Umbaukultur, schon auch deutlich gemacht, diese sogenannte goldene Energie, also auch im Grunde graue Energie, die einmal aufgewendet wurde, um ein Gebäude zu errichten und zu betreiben. Das kann sehr viel effektiver sein und ist auch effektiver, wenn man sich den Bestand anguckt, wenn man den saniert, als immer wieder neu zu bauen. Und ich glaube, das muss mit betrachtet werden. Und auch wenn man saniert, wie saniert man, wie baut man vielleicht auch um, damit es auch zukünftig der Bestand eine Chance hat, weiter zu bestehen.
Ziemlich wackelige Angelegenheit, so wie hier auf dem UFO-Hausboot. Das wackelt nämlich auch gerade hin und her.
Die Polizei, die sich hier Sorgen macht, dass wir Illegales tun hier oben.
Genau, die fahren hier vorbei und machen eine ganz schöne Welle. Und dadurch bewegt sich dieses UFO-Hausboot sehr. Frau Kaiser hat jetzt gerade angesprochen, dass wir eigentlich ja auch meistens auf die CO2-Bilanz im Gebäudesektor gucken und jetzt gar nicht eben diese graue Energie anschauen und auch ressourcenschonendes Bauen. Welche Ideen und Strategien haben Sie denn da, Herr Rosbach-Klinger?
Das ist ganz klar. Wir müssen einerseits natürlich nicht mehr die Neubauten machen, also den Rohbau, das ist 80% der Ressourcen. Wir müssen in das Umbauen gehen. Das heißt, wir müssen erstmal viel weniger Baustoffe brauchen, um die Dienstleistung Gebäude, Wohnen, Arbeiten zu generieren. Und wir müssen dann in die Kreislaufbauwirtschaft rein. Wir dürfen keine Stoffe mehr zu Müll machen und Häuser zu Autobahnen, die dann nur im Unterbau landen. Wir nennen das zwar schon Recycling, die Quoten sind aber eigentlich ein totales Downcycling. Also wir müssen in eine 100% Kreislaufbauwirtschaft und wir müssen alles, was wir können, mit nachwachsenden Rohstoffen machen. Also auch der Holzbau spielt da eine Rolle. Aber Recyclingprodukte aus Abfallstoffen vom Beton, zum Beispiel Lehmbauprodukte herzustellen, Stroh- und Paludikulturen, sowas einzuschleusen in das Bauen, das ist unsere große Aufgabe. Also das weniger, das Entmaterialisieren, das Futuro ist ein tolles Beispiel, das hat eine ganz dünne Haut, wiegt wenige Kilogramm. Auch die betonvergleichbaren Gebäude, die Herr Müther zum Beispiel im Osten gebaut hat, sind tolle Architekturen, die das gezeigt haben, wie man das Bauen entmaterialisieren kann. Und wir müssen das dann, was wir brauchen, was nicht erdberührend ist, was nicht von Feuchte bedroht ist, mit Naturbaustoffen machen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, weil wir damit auch zu einem Klimaspeicher kommen und quasi das Sektorendenken quasi in das Bauen einführen.
Sie haben damit ja auch viel Erfahrung, auch in Ihrem eigenen Architekturbüro ZRS. Welche Erfahrungen haben Sie da ganz konkret gemacht? Also mit welchen nachwachsenden natürlichen Baustoffen lässt es sich denn gut bauen und wirklich viel Wohnraum schaffen? Also Holz, Hochhäuser auch?
Ja, da sind eigentlich jetzt mal keine sehr großen Grenzen geplant oder so zu sehen. Natürlich, das höchste Haus soll irgendwie 1000 Meter fast groß sein in Dubai. Das ist überhaupt kein Maßstab, glaube ich, für uns. Man baut in Deutschland auch Hochhäuser jetzt in Holz, aber Hermann Kaufmann hat mal gesagt, das ist so die Formel 1 und genauso wichtig für die Mobilität wie die Formel 1 fürs Autofahren. Von daher finde ich, die Hochhäuser sind eigentlich absolut destruktiv für die Stadtentwicklung auch. Das Bauen mit Holz in der Gebäudeklasse 5, wie wir sagen, also bis zu 5, 7 Geschosse. Ich finde eigentlich so Gebäudeklasse 4, 5-geschossige Gebäude, wo man noch zu Fuß die Treppen hochgehen kann. Das ist so ein Maßstab, in dem wir uns bewegen sollen. Und das ist alles mit Holz nachgewiesen und in der Masse noch nicht umgesetzt. Das ist jetzt noch ein klein wenig in der Investition am Anfang teurer, aber in der Wertschöpfung, glaube ich, am Ende sehr viel wertvoller als das Bauen mit Beton und Styropor und verklebten Konstruktionen. Also da gibt es, glaube ich, keine große Lücke mehr. Es ist technisch möglich und wir können damit natürlich auch gesunde, nachhaltige Häuser realisieren.
Welche Ideen oder Förderprogramme gibt es denn aus dem Bauministerium, um eben dieses Sanieren mit Naturbaustoffen zu fördern und vielleicht auch den Bau?
Also zum einen arbeiten wir schon mit Förderprogrammen, das nennt sich klimafreundlicher Neubau im Gebäude. Und natürlich wollen wir dort auch das Nutzen von nachhaltigen Bauprodukten und Rohstoffen fördern, aber eben auch mit Blick auf die Ökobilanzierung des Gebäudes, also das nennt sich QNG-Siegel, wo man sich eben schon den Lebenszyklus anschaut, eines Gebäudes, also das in den Blick zu nehmen. Da ist man jetzt materialoffen, aber am Ende müssen gewisse Treibhausgasziele erreicht werden. Und das kann ich natürlich am besten auch mit nachwachsenden Rohstoffen, mit nachhaltigen Rohstoffen. Wie es gerade schon genannt wurde, Holz spielt ja eine ganz relevante Rolle. Wir haben ja auch die Holzbaustrategie auf den Weg gebracht. Es gibt jetzt im Juni den runden Tisch zur Holzbauweise, wo wir weiter daran arbeiten, wie können wir noch stärker den Holzbau vorantreiben. Uns wurde ja auch schon gesagt, erste Modellprojekte gibt, also tolle Vorzeigeprojekte gibt es schon. Gerade eben auch im Hochgeschossbau sozusagen, wo Holz momentan noch eine eher untergeordnete Rolle spielt. Da geht schon noch was und das ist eine Herausforderung zwischen wie hoch bauen wir und wie viel Fläche benutzen wir. Also das ist immer so ein bisschen gerade in den Ballungsregionen ein Thema, aber nichtsdestotrotz ist es schon auch, wenn wir Gebäudehöhen angucken, eben auch die Frage, brauchen wir da noch einen Fahrstuhl oder nicht etc. Das ist halt auch wieder für die CO2-Bilanz nicht so zuträglich. Aber zur weiteren Förderung, da kommt es uns noch darauf an, dass wir jetzt den Gebäuderessourcenpass auf den Weg bringen. Daran arbeiten wir gerade, um wirklich eine gute Datengrundlage zu haben. Was haben wir an Gebäuden? Was ist da verbaut? Ist das nachhaltig? Ist das nicht? Dass wir es wirklich bemessen können, bilanzieren können und daran auch Förderung festschreiben können sozusagen und auch Ziele, die wir damit erreichen wollen. Das wird eine größere Rolle spielen und das ist dann auch wichtig für die Frage, was ist eigentlich recycelbar? Was kann man wiederverwenden? Wie werden Baustoffe effizient auch überhaupt eingesetzt? Weil es nützt nichts, wenn ich nachhaltige Baustoffe einsetze und dafür aber lesen sich viele, sondern wie kann ich wirklich gut bauen? Und eine wesentliche Rolle dabei spielt auch, dass wir das Bauen einfacher gestalten, auch was die Normen angeht und die Rahmenbedingungen. Und dabei arbeiten wir gerade an dem Gebäudetyp E. Ich sag mal E wie einfach. Und da arbeiten wir auch eng mit den Ländern zusammen, dass das auch rechtssicher dann in Anspruch genommen wird, auch so gebaut wird zukünftig.
Wo sehen Sie da die größten Herausforderungen, Herr Rosbach-Klinge?
Wenn wir jetzt nochmal über neue Produkte und Innovationen sprechen, haben wir halt sehr lange Zyklen. Und unsere Forderung, die Frau Geiwitz noch nicht ganz so gerne hört, ist Reallabore im Bauwesen. Das gibt es in anderen Sektoren schon sehr stark. Und ich glaube, wir brauchen das auch, wo wir im geschützten Raum quasi Innovationen direkt bauen können. Wir machen das als Hochschule mit einem eigenen Projekt und auch mit der öffentlichen Hand an der einen oder anderen Stelle. Aber ich glaube, wir bräuchten da mal noch so einen richtigen Anschub, dass auch das öffentliche Bauen, gerade das Bundesbauen, mal voranschreitet und wirklich Innovationsprozesse in Reallaboren realisiert. Sonst werden wir die Zeit einfach nicht haben, um die neuen Stoffe und das neue Bauen wirklich in den Markt zu kriegen. Wir bauen noch ein bisschen wie in der Steinzeit und da liegt ein Riesenbedarf, dass wir die Bauindustrie komplett umkrempeln.
Werden Sie mal konkret, was ist das neue Bauen?
Ja, das neue Bauen ist dann zum Beispiel, wenn ich aus Schilfgebieten Paludikulturen Schilfblätter nehme und will dort Tafeln draus bauen, um Häuser damit zu fertigen. Das ist ein Riesenschritt und wenn ich das über die klassische Forschung ziehe, brauche ich da 10 bis 15 Jahre, bis das Produkt am Markt ist und dann ist die Klimakrise durch. Ne? Dann schaffen wir die Ziele nicht. Wir müssen jetzt, glaube ich, sehr schnell, also wir machen das zum Beispiel, wir nehmen alte Altholzbalken, wir wollen den Kreislauf schließen, also wir nehmen Bauteile, die heute verbrannt werden in der Müllverbrennung, also Holz wird im Wesentlichen alles verbrannt, versuchen das in den Kreislauf zurückzuführen. Das ist alles noch überhaupt ungeregelt und wir haben ein Reallabor für aufgesetzt und bauen ein großes Institut, also ein kleines Institutsgebäude bei uns an der Uni, wo wir dann so 1200 Quadratmeter mit einer großen Spannweite auch tragend aus Altholz bauen und die Forschung begleitet das und sichert ab, dass die Produkte auch wirklich funktionieren, aber wir haben dafür noch keine Normen und das ist die Idee. Solche Projekte müsste man stärker machen. Und auch der Bund dürfte da ruhig einen Schritt mit vorgehen oder auch fördern, dass die Kommunen das machen. Der große Ballast liegt in den Kommunen. Die Kommunen müssen das Bauen eigentlich, das öffentliche Bauen im Wesentlichen tragen. Da liegt 60% der Aktivitäten. Und da müsste man vielleicht ein Programm machen, dass Kommunen sich auch auf den Weg machen. Und da gibt's viele, die das wollen und man müsste die Willigen, glaube ich, so ein bisschen schubsen.
Brandschutz ist ja zum Beispiel auch ein großes Thema jetzt bei Holz, was Sie ja auch erwähnt haben, oder insgesamt eben auch diese Standards. Gehen Sie da mit dieser Forderung von Herrn Roswack-Klinge, Frau Kaiser, also dass eigentlich das vereinfacht werden müsste und über Reallabore schneller in die Praxis kommen müsste?
Also es gibt ja einige Projekte, wo sowas schon erprobt wird. Also ist immer die Frage, wer finanziert solche Projekte, das stimmt schon. Wir haben natürlich Beispielprojekte. Also wir haben jetzt ein Punkthochhaus aus Holz in Leipzig, was wir fördern, auch in Trier. Da gibt's auch ein Förderprojekt. Also es gibt schon vereinzelte Förderprojekte. Ich verstehe aber, dass man natürlich eben bestimmte Materialien so weit hat, dass sie produktionsreif sind, dass in Serie und skalierbar sind, dass das ein Prozess ist. Das ist natürlich auch die Frage, was fördert man dann? Also erst jetzt das Thema Naturstein bei uns auf der Agenda. Das finden wir auch sehr wichtig, dass wir das mehr stärker im Blick nehmen. Aber uns geht's darum, dass wir jetzt keine konkreten Vorhaben zu einzelnen Produkten machen, sondern vielmehr eine Produktvielfalt und Offenheit zeigen und das anreizen und das auch durch Förderprogramme anreizen. Ich denke, man muss sicherlich drüber nachdenken, wie können wir schneller werden bei der Entwicklung von Produkten und dann auch der Verwendung. Aber das ist immer noch eine Diskussion, wie wir das hinbekommen.
Es ist ja auch immer ein Materialmix. Es geht ja auch nicht um das eine Produkt. Es geht ja nicht nur um Holz, weil dann hätten wir wahrscheinlich bald keine richtigen Wälder mehr.
Genau. Bei der Systemoffenheit bin ich ja doch sehr skeptisch, weil wir Dinge wissen. Also das Öl war schon lange klar, das ist seit 30 Jahren klar, dass wir nicht mit Erdöl heizen dürfen. Und das hat man einfach politisch nicht machen wollen und hat das nicht zurückgedrängt. Man hätte das wie früher zurückdrängen müssen. Und so ist das mit dem Beton auch. Der Beton darf einfach nicht im Hochbau sein. Das ist viel zu aufwendig, viel zu viel Ressourcen. Das müssen wir lernen und da müssen wir auch die ökologische Folgewirkung verpreisen, dass das einfach klar wird, was diese Produkte herstellen. Und das ist, glaube ich, ein Prozess. Da müssen wir Tempo machen und dann werden sich diese Stoffe auch ausschleusen.
Aber da bin ich bei Ihnen. Also, dass wir uns angucken, genau was jedes Produkt eigentlich für Emissionen dann doch zeitigt. Da ist ja der Beton dann wirklich nicht unbedingt vorbildhaft. Und dass wir das dann auch stärker auch abbilden in dem Moment, wo wir es fördern.
Beton ist in der Tat Klimasünder Nummer eins im Gebäudesektor. Ist denn aber ein Bauen ohne Beton wirklich möglich?
Nee, das ist ja das Problem, ne? Also das Umweltbundesamt, vielleicht nochmal, um auf so eine Metaebene zurückzugehen, sagt, wir müssen einerseits das CO2 senken um 95%. Das weiß jeder jetzt auf der Straße. Wir müssen aber parallel, um diesen Pfad Klimaneutralität beziehungsweise planetare Grenzen, Überleben der Menschheit auf dem Planeten zu ermöglichen, müssen wir 60% unserer Rohstoffentnahmen reduzieren. 90% der mineralischen Rohstoffe gehen ins Bauen. Die Hälfte davon geht in den Hochbau, die andere Hälfte in die Infrastruktur. Das heißt, wenn wir um 60% reduzieren wollen, hat der Hochbau gar kein Material mehr. Und wir werden auch die Infrastrukturen effizienter gestalten müssen. Ich glaube, durch die Mobilitätswende werden wir auch dazu kommen, dass wir Autobahnen schmaler machen, dass wir Parkplätze in jedem Falle rückbauen, Parkhäuser, da war gerade die Rede von rückbauen. Wir werden diese große Infrastruktur nicht mehr erhalten können, wenn wir mit den Ressourcen umgehen wollen, die der Planet zur Verfügung hat. Und das ist Deutschland, das ist nicht also keine Wachstumsboomregion. Und das dann in einen globalen Kontext zu stellen, dann ist das Drama noch viel größer. Also wir müssen halt gucken, dass wir komplett aus dieser Rohstoffentnahmen rauskommen, in eine Kreislaufwirtschaft einsteigen, aber auch vor allen Dingen die Fußabdrücke reduzieren grundsätzlich. Und das ist nicht mit einem Wachstum. Also das grüne Wachstum ist eine Mehr, das wird es nicht geben. Wir müssen hin in eine bessere Lebensqualität und eine Transformation. Und da ist Wirtschaftlichkeit genügend drin, da ist genügend Geld drin. Und wir müssen das Geld nur richtig einsetzen, um auch daraus quasi Wertschöpfung zu generieren. Es ist aber nicht über Wachstum machbar. Das ist auch von vielen Wissenschaftlern nachgewiesen, dass das nicht gehen wird.
Was sagen Sie dazu, Frau Kaiser? Wie verkaufen Sie das Ihren Wählerinnen und Wählern?
Ja, wir wissen ja schon, dass das Thema Transformation jetzt nicht so sexy ist, also um es mal so zu sagen. Und das ist natürlich auch immer wieder ein Dialog, den wir dazu anstreben. Wir haben auch im Kanzleramt angesiedelt die Allianz für Transformation, wo wir uns mit diesen Fragen auseinandersetzen, weil wir wissen, das wird auch die Generation nach uns ein immer relevanteres und drängenderes bis hin zum existenziellen Thema werden, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass wir das vermitteln. Uns geht es eben immer dabei, wenn wir jetzt Dinge tun und in Angriff nehmen, dass die Menschen dann auch mitgehen können und dass nicht nur eine gewisse Elite sich dann auch diese Transformation leisten kann oder im Zweifel mit Geld diese umgehen kann, sondern wir müssen gucken, dass wir das gesamtgesellschaftlich hinbekommen. Das braucht ein Stück weit eine Ausdauer, die wir leider in Legislaturperioden nicht immer so abbilden können. Aber ich glaube, mit den auch wichtigen Hinweisen aus der Wissenschaft ist es schon auch sehr hilfreich, da auch den Dialog zu gestalten, und den müssen wir einfach weiterführen und in die Vermittlungsarbeit gehen und die Aufklärung. Da spielt auch Bildung eine ganz, ganz wichtige Rolle von früh auf, damit eben allen bewusst wird, um was es hier geht.
Wir können ja auch an dieser Stelle gerne nochmal das GEG, also das Gebäudeenergiegesetz, als Beispiel, als Negativbeispiel vielleicht heranziehen. Also dadurch ist die Akzeptanz für Klimaschutzmaßnahmen in Deutschland generell gesunken. Was ist da schiefgelaufen? Was können wir vielleicht daraus lernen oder Sie auch daraus lernen?
Ja, das ist wirklich ein gutes Beispiel, muss man so sagen, weil ich das auch natürlich vor Ort sehr spüre, dass die Abneigung gegen dieses Gesetz sehr groß ist und damit auch verbunden mit der Koalition, die es verabschiedet hat. Und das liegt, denke ich, auch an handwerklichen Fehlern, gar nicht mal, was das Gesetz jetzt am Ende mit sich bringt. Das ist, glaube ich, ein gutes Gesetz, was für viele auch machbar ist und was keine Belastungen für die Bürger in dem Sinne darstellt, so wie es einmal medial vermittelt wurde. Aber es wurde halt zu einem sehr frühen Zeitpunkt schon veröffentlicht, wo es noch gar nicht veröffentlichungsreif war, und dann wurden sehr viele Ängste geschürt und die Kommunikation in der Koalition war nicht glücklich. Also wir haben uns, also gab es viele Widersprüche, der Prozess war dann sehr lang, sehr öffentlich, und ich glaube, so ein Gesetz muss dann auch mal in Ruhe erarbeitet werden, ohne dass es bereits eine mediale Begleitung gibt, und dann erst, wenn es im parlamentarischen Verfahren ist, dann ist ja eigentlich die parlamentarische Diskussion, die öffentliche Diskussion auch gewünscht. Das war ja zu einem anderen Zeitpunkt schon der Fall. Und das hat sehr erschwert, eine Akzeptanz für das Gesetz herzustellen, wenn auch in einer Koalition die widerstreitenden Argumente zu einem sehr frühen Zeitpunkt schon sehr deutlich wurden und das teilweise auch medial verhetzt wurde, dann muss man schon so sagen, und politisch ausgenutzt wurde. Das ist sehr schade, weil es ein wichtiges Gesetz ist, wenn wir über die Wärmewende im Gebäudesektor sprechen.
Was sagen Sie dazu, Herr Rosper-Klinger? Also, was ist HausbesitzerInnen und MieterInnen überhaupt zuzumuten beim Thema energetische Sanierung?
Ich glaube, je früher wir da einsteigen, das ist auch wissenschaftlich belegt, umso schneller kommen wir in den Pfad rein, umso günstiger wird das ganze Unterfangen. Und das Gesetz ist ein sehr wichtiges. Es ist ja im Grunde auch nicht groß verändert worden. Es ist im öffentlichen Raum sehr zerschossen worden, auch aus der Vier-Buchstaben-Zeitung heraus und so weiter. Und gewisse Kräfte aus der Regierung haben das für sich in Anspruch genommen, da Potenzial draus zu schlagen. Es ist jetzt nur verzögert worden. Und das ist, glaube ich, das, was die Menschen am Ende bezahlen werden. Und wir hatten zum Jahreswechsel 2022/23 war die Gesellschaft wirklich da, den Ruck zu machen. Da stand das Gesetz genau am richtigen Zeitpunkt. Das ist aus der Regierung raus selber kaputt gemacht worden. Das ist sehr traurig. Das ist einfach schade, das dann so zu sehen, dass die Gesellschaft eigentlich schon will mit diesen doppelten Krisen und das genommen hätte, und dass das dann nochmal so zerschossen wird, ist sehr schade aus meiner Sicht. Und eigentlich müssten wir natürlich wissenschaftlich, würden wir uns ein Stück mehr wünschen noch, anstatt dass dann die Regierung selber sich das wieder so aus der Hand nehmen lässt.
Sie schütteln den Kopf, Frau Kaiser?
Naja, nicht direkt schütteln, aber ich würde schon sagen, dass es einige Menschen nicht irgendwie wussten, was wir vorhaben mit dem Gebäudeenergiegesetz. Also wenn ich so an Thüringen denke, an die ländlichen Regionen, da ist für die Menschen das schon immer so eine Umstellung. Und wenn sich bewährte Pfade auf einmal nicht mehr weitergehen lassen, das ist, muss man Menschen erklären und mitnehmen. Und wir haben das GEG ja extra vorgezogen und sogar schneller in Angriff genommen, als wir das ursprünglich vorhatten. Wir wollten erst die Wärmeplanung machen, dann das GEG. Haben wir jetzt umgedreht. Aber der Diskussionsprozess war zu lange zu kontrovers öffentlich geführt worden, und auch die unterschiedlichen Perspektiven und Meinungen in der Koalition in der krisenhaften Zeit führt dann nicht zu Verständnis und dem Anschein von Stabilität, sondern das schürt Unsicherheit und eben gibt auch Verhetzungspotenzial, was dann auch genutzt wurde, das wurde ja angesprochen, und das ist dann letztendlich, glaube ich, das Problem gewesen bei dem Gesetz. Und letztendlich ist es jetzt auch technologieoffen, es gibt lange Fristen, es gibt Ausnahmefälle, also es gibt nicht diese Situation, wo, ich sag mal, wie sie auch meine Ministerin gerne sagt, Oma Erna auf dem Dorf, den ein Haus mit einem geringen Wert hat, dann noch eine extrem teure Heizung einbauen muss. Das ist einfach nicht der Fall. Da gibt es harte Fallkriterien und andere Lösungen. Und ich glaube, diese Angst muss man den Leuten einfach wieder nehmen. Und das dauert aber.
Herr Rosper-Klinger, wo müsste da noch nachgebessert werden? Was sagen Sie?
Ach, ich glaube, es ist hauptsächlich schon die Vermittlung, weil das, wir machen ja, ist ja unser tägliches Geschäft, Energieberatungen zu machen und Gebäude zu sanieren. Also ich meine, das ist jetzt eigentlich relativ simpel. Es ist halt nur, sind sehr viele Dinge vermischt worden im öffentlichen Diskurs, die den Leuten Angst gemacht haben. Und natürlich sind die Leute in den ländlichen Räumen, die weit entlegen sind, die Gekniffenen. Die haben die geringsten Einkommen und müssen dann sozial abgefedert werden. Das hat das Gesetz ja auch vorgesehen und das muss dann vermittelt werden. Aber ich glaube, es muss eher das Tempo erhöht werden aus unserer Perspektive. Und die Sanierungsquote muss hoch, sonst schaffen wir das nicht. Das ist halt eigentlich die wissenschaftliche Perspektive darauf, ne? Und das ist natürlich dann für die Politik eine sehr große Herausforderung, das zu vermitteln.
Als Sie als parlamentarische Staatssekretärin vereidigt wurden, haben Sie gesagt, bezahlbaren und qualitativ guten Wohnraum für alle zu schaffen und zu sichern, ist eine zentrale soziale Aufgabe unserer Zeit. Nach der Erfahrung jetzt, so etwa ein Jahr sind Sie im Amt, wie haben Sie das bisher geschafft umzusetzen und wie wollen Sie das noch weiter umsetzen?
Ja, wir wissen alle, das ist ein Prozess, das ist das Ziel, was dahinter steht. Und ich glaube, wir gehen da wichtige Schritte, also gerade mit den Dingen, die ich genannt habe, mit dem Bündnis bezahlbarer Wohnraum, aber eben auch jetzt, wenn wir klimafreundlichen Neubau im bezahlbaren Segment fördern, aber vor allen Dingen auch diese Frage Bestand nutzen und viel mehr in den Blick nehmen. Ich glaube, das wird noch eine der größeren Herausforderungen. Im Neubau, glaube ich, kann man viel steuern und auch anreizen, aber den Bestand gut zu entwickeln und zu sanieren, das ist, glaube ich, eine Herausforderung, die wir stärker noch im Blick nehmen müssen. Und das bleibt weiter das Ziel, das für viele Menschen auch bezahlbar zu machen und auch die Möglichkeit zu geben, den Bestand wieder in den Blick zu nehmen. Das wurde ja auch angesprochen. Und da haben wir noch einiges vor uns. Und wie gesagt, es war ja, was ich vorhin schon angedeutet habe, vieles lässt sich eben nicht in einer Legislatur machen. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Vermittlungsarbeit, Menschen auch deutlich zu machen, wir gehen jetzt die ersten oder vielleicht auch viel zu verspäteten Schritte, die wir tun müssen, um auf unsere Klimaziele einzuwirken, aber eben auch, was die Umwelt angeht, da ressourcenschonender zu arbeiten. Und das dauert halt. Aber wir müssen diese Schritte jetzt gehen, weil sonst haben wir eine schwierige Zukunft, die wir unseren folgenden Generationen vererben.
Vor allen Dingen, weil wenn wir jetzt Häuser neu bauen, dann stehen die ja auch viele Jahrzehnte oder vielleicht sogar 100 Jahre im besten Fall. Insofern macht es Sinn, da jetzt wirklich ressourcenschonend und nachhaltig zu bauen. Welche Ideen haben Sie denn noch aus der Wissenschaft und Strategien, die Sie vielleicht auch der Staatssekretärin mitgeben können, Herr Roswer-Klinge?
Ich würde dann immer noch eins drauflegen. Das ist ja das Problem eigentlich, ne? Wir müssen Städte ganz neu denken. Wir müssen blau-grüne Infrastrukturen denken. Wir müssen Städte zu Wäldern machen eigentlich und dürfen eigentlich nicht mehr neu bauen in den Städten. Das sind halt alles so diese sektorenübergreifende Denkweise, die wir auch in der Wissenschaft noch nicht komplex schließen können. Ne? Da müssen wir uns, glaube ich, in ein Boot setzen und gemeinsam an der Transformation arbeiten und Wahrheiten schaffen oder beziehungsweise Wahrheiten vermitteln. Das ist, glaube ich, das Schwierigere, ne? Wenn man ans Automobil rangeht, wenn man das die Frage zum Einfamilienhaus stellt. Das sind halt große Themen, die sind sehr stark verankert und da mag sich der ein oder andere in der Politik noch nicht so richtig lösen, um da aufs Spielbein zu kommen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir eine Dynamik erzeugen. Das ist vielleicht, es gibt nicht so dieses eine Rezept. Ne?
Aber also Sie plädieren im Grunde genommen dafür, dass man Visionen auch zulässt und vielleicht ungewöhnliche Wege einschlägt. Also Sie sagen, Städte zu Wäldern machen, das müssen Sie mir erklären.
Naja, wir brauchen ja, die Städte sind so Hitzeinseln und durch die technischen Prozesse, Klimaanlagen, Automobilverkehr, Beton in den Straßen, heizen die sich massiv aus, sind mehrere Grade heißer als das Umland. Generell steigen die Temperaturen in Europa und wir werden in den Städten immer mehr Stress kriegen, auch in so Städten wie Berlin, die eigentlich schon sehr gut begrünt sind. Wir müssen da halt entsiegeln, wir müssen Wasser speichern, müssen verdunsten können auf den Flächen. Wir müssen wie die Landwirtschaft und Forstwirtschaft also diese Umbaumaßnahmen koppeln zwischen den Sektoren. Das sind, glaube ich, die großen Aufgaben und da müssen wir auch gerade so die Synergieeffekte jetzt ausspielen. Und das heißt eigentlich weniger, kompakter, also bessere Qualität mit weniger. Das ist, glaube ich, so der große Trend. Nicht das Auto größer machen, sondern das Auto sein lassen, das Fahrrad nutzen. Oder dass die etwas kleinere Wohnung genießen können. Ja, ich lebe auch auf 65 Quadratmeter meiner Frau und das ist wunderbar. Man braucht halt nicht 150 Quadratmeter auf dem Dachgeschoss irgendwo, sondern ich glaube, man muss halt da so ein bisschen die Qualitäten kennen und da müssen wir qualitätvolle Städte bauen. Und das ist nicht nur das Haus, sondern das ist auch das Umfeld und Freiraum für die Gemeinschaft bieten. Das sind, glaube ich, so die Aufgaben, die wir haben.
Das ist Ihre Vision von der Stadt und den Städten der Zukunft. Was ist Ihre Vision von der Stadt der Zukunft?
Ja, ich glaube, die geht da gar nicht weit auseinander. Ich denke, wenn wir eine Stadt haben, die wenig Verkehr hat, die barrierefrei ist möglichst, damit wir eigentlich eine Stadt haben, wo alle teilhaben können, das ist mir ein ganz wichtiger Aspekt, damit auch unsere Demokratie stärken, das ist schon ein Thema, was mich da sehr umtreibt. Und natürlich geht es darum, dass wir auch die Städte klimaresilient machen gegen das, was wir jetzt sehen, schon an Klimafolgen. Das ist geht auch um, was angesprochen wurde, gerade eben auch Hitzeinseln zu beseitigen. Sozusagen oder auch die weitere Aufhitzung von Städten zu vermeiden. Das müssen wir jetzt stärker in den Fokus nehmen. Wir arbeiten auch gerade die baukulturellen Leitlinien des Bundes, wo wir diese Aspekte grün-blaue Infrastruktur in Städten, also Wasser und Grün in der Stadt, stärker in den Blick nehmen wollen. Und also wie gesagt, eine partizipative Stadt, die klimafreundlich und umweltfreundlich ist, das ist natürlich das Ziel, woran wir weiter arbeiten wollen.
Und sind dann sozusagen auch die Aspekte des Natur- und Umweltschutzes in der Stadt nicht sehr wichtig?
Ja, auf jeden Fall. Also auch da spielt es eine wichtige Rolle. Und man muss immer gucken, wer nutzt denn die Stadt, in welchem Zusammenhang. Und das müssen wir dabei mitdenken. Und auch, denke ich, da wird viel Vermittlungsarbeit nötig sein, weil wir sind Jahrzehnte in einer Stadt unterwegs gewesen, die autoorientiert und fokussiert gebaut wurde. Und diesen Umbau zu bewältigen im Sinne von auch Straßen stillzulegen, wie wir es jetzt oder auch Parkplätze in Parkanlagen umzuwandeln, in anderes, in Grün, das sind ja auch Themen, die wir mit auf dem Schirm haben. Also wir haben jetzt auch aus dem Bundespreis Stadtgrün, sozusagen, da war die Jury-Sitzung die letzte. Und mit den Themen, das rücken wir stärker in den Fokus und darum muss es uns gehen. Und das ist auch ein Transformationsprozess, der dauert, der Vermittlung braucht, aber am Ende, und das zeigt auch, wenn wir über Baukultur sprechen, die gebaute Umwelt, da geht es um Gestaltung auch von natürlich Gebäuden, aber auch um die Freiraumgestaltung. Und wenn wir das gut hinbekommen, im Einklang wirklich, wenn ich mal so sagen darf, auch mit der Natur, dann spürt man schon auch, dass das für das Wohlbefinden, für die Gesundheit der Menschen einen essentiellen Faktor bildet und ist. Und das unterschätzt man oft noch. Und ich glaube, das muss man auch stärker nochmal ins Bewusstsein setzen.
Ja, vielen Dank für dieses spannende Gespräch an Elisabeth Kaiser, parlamentarische Staatssekretärin bei der Bauministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Danke.
Sehr gerne.
Für Ihre Visionen und Ihre Offenheit. Danke auch Professor Eike Roswa-Klinge, Experte für natürliches Bauen am Natural Building Lab der Technischen Universität Berlin.
Herzlichen Dank.
Wir freuen uns, dass Sie bei unserer Episode über nachhaltiges Bauen zugehört haben. Ihre Gedanken zum Podcast interessieren uns sehr. In den Shownotes finden Sie einen Fragebogen, den Sie gerne ausfüllen können. Vielen Dank auch Sebastian Vanier, der sich diesen Podcast ausgedacht hat, Christina Camier. Vielen Dank an das Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit Helmholtz-Zentrum Potsdam, kurz RIFS. Auch Dank an das Team von Factory Viscom des Bundesforschungsministeriums und an das Centre Marc Bloch und vielen Dank an das Team vom Futuro 13, dem UFO-Hausboot, der perfekte Ort, um sich gedanklich in andere Sphären zu beamen. Mein Name ist Julia Fissmann und in diesem Sinne, Scotty, beam me up.